Diese Liebe ist's, die euch freilich nun zum letzten Male fragt, ob der Fortgang bleiben soll, trotz der Gefahr, dass ein fürchterlicher Freiheitsübergriff etwa auch das ganze Tatuhrjahr bestimmend ändern könnte. Oder ob ihr lieber wollt, diese Schaffung aufzuheben, noch ehe solche Frevelei geschieht. Hier soll zuerst mein Urerzengel Raphael entscheiden. Prüfe gut, denn dein Wort kann Anstoß sein zum einen oder andern, weil dir als dem Träger Dominanten jeder gerne folgen wird. Raphael sieht in das hehre Angesicht und einmal auf das Lamm, das er noch immer trägt. Seine Hand streicht sanft über dessen Kopf. Alle spüren. Raphael kniet im Herzen vor dem König, wie bisher wohl noch niemand knien konnte. Nicht gleich gibt er Antwort. Er betrachtet das schimmernde Heiligtum, thronend auf kristallenem Berg. Ein starker Lichtstrahl breitet sich über alle Ersten aus. Er forscht in Sadhanas und der Fürsten Augen. Auf einmal, es ist wie ein Schreck, sieht er über Ur hinaus. Hinter dem Erhabenen steigt sein Zeichen auf, unmessbar den Raum füllend, den sein schöpfungsgeschulter Blick einmal bis in fernste Tiefen durchdringen darf. Was hängt an diesem Kreuz? Sieht er oder spürt er nur? Beides ist in ihm, deshalb wird ihm schwer, die erste Entscheidung auszusprechen. Nicht aus dem Himmelsleben ist das Für und Wider festzusetzen. Er trägt das Lamm, trägt wohl an den künftig bitteren Schöpfungslasten mit. Wird er allein, wird er ohne Urs Beihilfe damit fertig werden? Noch einmal gleitet sein Blick über alle hin und dann legt er Gottes Lamm in die heiligen Arme, die sich bereitwillig öffnen. Er sagt: Heilige Liebe, du hast uns großen Anteil deiner Schöpferarbeit übertragen. Dir danken wir dafür. Mein Dank heißt Vertrauen gegen Vertrauen. Mit wahrlich unfassbarem Vertrauen gabst du uns von den Rechten deines hohen Hauses. Und siehe, diese geben wir in deine Schöpferhand zurück. Hast du, wunderbarer Gott, mit deinem heiligen Vertrauen uns beglückt, sollten wir in dich denn kein Vertrauen setzen, dass du dein Tat-Ur-Jahr über Wissen und Verstehen zur allerhabensten Erfüllung bringst, selbst wenn ein Kind eine oder viele Stunden dieses hochgesegneten Tages finster macht. Ich trug das Lamm, ohne des Tages Sinn zu kennen. Nun kam die Wende und ich legte es in deinen Arm. Denn du allein, ewig heiliger Ur, trägst das Werk für alle Kinder durch das Kreuz. So erfüllt sich, was du vorgesehen hast und was wir geben dürfen. Also bleibe dieser Tag und das hohe Wunderjahr der Tat dir, o Ur, zum Schöpferjubel. Immanuel, dein Hochziel werden alle Kinder sein. Du bist des Reiches König. Heilig ist dein Name und ewig Ur. Du bist unser Schöpfer, der aus seinem Quell der Mitternacht die Vielzahl von Gedanken hebt und daraus Geschöpfe macht. Du bist der Hochpriester Melchisedek, der aus seinem Geist die Kraft verleiht, damit auch wir zum Geiste werden. Du hast aus göttlicher Gewalt uns zu Seelenwesen zubereitet. O, das ist ewig wahr geschehen, auf dass wir Kinder würden, freigeboren und doch lebend nur in dir. So bist du, hocherhabenes Wesen, unser Vater, und wir sind im Innern eins mit dir und auch äußerlich deine rechten Kinder. Nichts kann uns von dir und deiner Liebe scheiden. Heiliger Ur, lehre uns, dich als unseren guten Gott zu erkennen, in dessen Werkvollendung auch wir vollendet werden, aus Verbindung und fester Angleichung der zwei gewaltigen Fundamentgesetze. Sieh das Kreuz, das einst die Liebe trägt, das wird von der Liebe ewiglich getragen sein. Große Kraft geht von den Worten aus. Sie schwingt im einsetzenden Schweigen mit. Sie senkt sich auf die Kinderherzen und kommt dennoch auch aus ihnen mit hervor. Raphael darf das Lamm wieder nehmen, um es seinem allgeliebten Ur noch nachzutragen. Als aber nun auch Sadhana und die Fürsten ihre Antwort geben, da wendet Ur sich ab. Zu groß ist der Glanz seiner Schöpferaugen. Dieser kann, ohne Schaden, nicht gleich aufgenommen werden. Und der Glanz webt einen Mantel, der den Heiligen umgibt. Er schreitet weiter, doch kein erster folgt. Sie können nicht. Woher kam der Glanz? Hätte der Entschluss nicht besser die Macht verdecken müssen, deswegen, was sich ereignen wird? Raphael sah doch das tragende und das getragene Kreuz, Symbol des nahezu unbedingten Liebeopfers. Nun hat Ur zwischen sich und seine Kinder den letzten Liebeweg gelegt. Darum war der Glanz nicht zu verringern, sondern zu vermehren, da der Sieg aus Ur- und Kreuznotopfer in einer Hand geeinigt, ihn ins Dasein eines Mantels rief. Über dem Kreuz und aus ihm strahlend leuchtet ein vollendet gnädig auf. Ur hat das Haus der Liebe eigenhändig zubereitet. Er steht an der Pforte mit abgeschwächtem Glanz. Freundlich ladet seine Hand zum Eintritt ein. Keins der Kinder mag aber Ur als Letzten sehen. Sein Blick spricht: Ihr könnt, ihr dürft, denn sehet, meine Liebe dient euch. Da treten sie still mit verhaltenem Atem ein. Und Gottes Seligkeit fällt wie silberner Regen auf sie nieder. Vor dem Altarherd verharren sie. Urs tiefer Blick ruht auf der Gruppe. Er führt Sadhana zu ihrem Stuhl, der mitten vor dem Altar steht, und weist den Engeln ihre Plätze an. Zu Sadhanas Rechten sitzt die Geduld, links die Liebe, hinter ihr die Barmherzigkeit. Was für eine Anordnung ist um das Schöpfungskind getroffen worden? Ganz rechts sitzen Weisheit und Ernst, links Wille und Ordnung. Zwischen allen offenbar gewordenen Geräten hat das Kreuz die Vorherrschaft. Raphael Agralia treten nach der Einweihung erstmals im Angesicht des Herrn vor ihren eigenen Altarherd, in ihrem Gefolge das siebente Fürstenpaar. Der liebe Träger sagt: Heiliger Herr und Gott, allmachtsvoller Vater, die zwei letzten Fackeln treten vor, denn die Stunde braucht den Samen deiner Liebe mit jenem der Barmherzigkeit vereint. Lass erst den siebenten Fürsten reden, auf dass sein Strahl mit eingeschlossen sei. O Ur, dir soll ja keines deiner Kinder fehlen. Der Blick über das Kreuz hinaus und die Stunde seines Wesens waren der tragenden Liebe vorbehalten. Wohl habe ich als Kind die Schau aufgenommen, jedoch nicht in ihrer Tiefe, sondern in der wesenhaften Art. Doch ich bin sicher, die Barmherzigkeit ist mit einzusetzen. Als du mich riefst, Allvater, sah ich das Band zwischen der Geduld, mir und der Barmherzigkeit als Allmachtsteil, von dem es ausgegangen war. Kein Fürst darf am sechsten Tage fehlen, sollen Macht, Kraft, Gewalt und Stärke zu ihrer im Werkfortgang bestimmten Offenbarung kommen. Die Liebe ging aus dir hervor, mit ihrer Rückkehr sende ich die Bitte an dein Herz, der Barmherzigkeit Haus und Altarherd zu überlassen, dass sie souverän mitbestimmen kann. Es geschehe. Ur hebt segnend seine Hände. Jetzt kam aus einem Kind die freie Dienstbarkeit. Darum lege ich auf sie die Tageslast. Denn du, mein Fürst, botest ihr ein starkes Fundament. Ich gebe also der Barmherzigkeit das Wort. Raphael Agralea setzen sich, und es sagt der siebente Fürst im Rat der Heiligen. Allmächtiger, o Vater Ur, der siebente Geist, den du in dir zu großen Werken formtest, will schon jetzt im Strom der Stärke deine Heilserbarmung regen lassen. Noch weiß ich meine Arbeit nicht, doch die Krone als Symbol der Vaterherrlichkeit erkennt mein Herz. Es ist Geheimnis, dass meine Vorwahl nicht im Hohen Haus erfolgt. Doch wo du bist, Urewiger, ist dein Heiligtum. Wo du amtest, gilt dein Wort. Hast du mich aufgefordert, hier zu sprechen, so bleibt wichtig, dass du mich zum Werke mitbestellst. Ja, die Krone gibt dem Kindertag den heiligen Abend, wenn ihr Zeichen auch noch nicht den Herd des Schöpfungsdomes schmückt. Welch unerhörte Gnade! In der Verschmelzung von Kreuz und Krone samt allen hohen Eigenschaften. Die Liebe gründet die Erlösungsfeier, aber der siebente Tag, in Klammer 1. Mose 2,2, überdeckt den sechsten mit urheiligem Schatten, ohne welchen jener niemals in höchster Herrlichkeit erglänzen kann. Die Freiheit lastet auf der Schöpfung. Soll ich die Krone bieten, wo die Erprobung ein Zersplittern beider Fundamentsträger erzeugen kann? Stehen statt gerechten Ausgleichs der Bedingungen und der Freiheit Widersetzlichkeit, Erhebung und ungehorsam auf, so werde ich sie nie dem Werkteil übergeben, der sich machvoll gegen dich, o du Heiliger, erhebt. Ich weiß die Krone wohl zu wahren. Diese Hände, Gabriel Pura, halten sie ins Feuer, krönen das, was mit deinen Gnadenstrahlen selbst vollender wird. Du bist vollkommen, ewig Einziger, doch die Tagewerke, die du aus dir gabst, hast du der Entwicklung unterstellt, in der sich deine Urvollkommenheit auch für die Kinder spiegeln kann und soll. So wenig deine Heiligkeit verletzlich ist, so wenig gebe ich die Krone einem Fall, selbst wenn dessen Abgeirrte in Einsicht sich dem einst empfangenen Lichte wieder zukehren möchten. Denn heilig, heilig, heilig ist Ur, dessen Gnadenmaß uns ewig unergründlich bleibt. Darum sage ich, die Krone nur dem Kronwerk. Wir sind nicht deshalb deine ersten Geister, um im Selbstzweck eine Kindschaft zu erreichen. Im Vordergrund steht die Schöpfungsaufgabe, deren urgewaltiger Träger du selber bist. Deine treuen Königskinder wollen im Zusammenstrahl der sieben Fackeln wirken. Mit der durch sie bewahrten Krönung deines Werkes krönst du dich allein. Bis dahin aber bin ich meines Zeichens Schutz. Ich stelle daher als Siebenter keine Frage an dich, o Ur, sondern die Forderung. Schutz der Heiligen, der urewigen Krone. Ist das der tragende Grundlebensstrahl, der wie kein anderer ein Niedergebrochenes aufzurichten weiß? Keine Eigenschaft, nicht einmal der Wille, stellte Forderungen. Wer begreift das ohne Lichtweisheit? Niemand kann der fast starren Stille widerstehen, die dieser Rede folgt. Niemand ahnt, was Raum und Zeit der Urewigkeit dabei erwächst. Ur formt es allein, doch sein Antlitz ist wie mit einem Tuch verhüllt. Die Ersten sehen es und können's doch nicht schauen. Er lässt die Stille wirken, das Wenige aber hält er bereit, das zur Weiterwaltung nötig ist. Trotzdem herrscht höchst pulsierendes Leben, und die Ersten stehen unter der dynamischen Stärke der Forderung, die in ihnen fortgesetzt im Widerhall erklingt. Schutz der Heiligen, der urewigen Krone. Als die Stille das ihrige vollbrachte, da ist Urs Antlitz vor den Kindern wieder wie enthüllt. Er sagt: Träger der Barmherzigkeit, deine Forderung öffnet eine Tiefe, deren unermessliche Gewalt keines von euch jemals überschaut. Dennoch ist ein Großteil der Erkenntnis selbst erworbenes Eigentum. Du hast aus den bisherigen Tagesgeschehen die dir zustehende Stärke insgeheim gesammelt und sie dem Werk und das Werk ihr gegenübergestellt. Und auch mich. Aus meiner Urtiefe hast du erkenntnisreich geschöpft. Und ich. Höre, Kind und Werk. Ich, der ewig heilige Ur, der ewig einzige und wahrhaftige, anerkenne und unterstütze diese Forderung. Das berechtigt mich jedoch, eine Rückforderung an den Träger der Barmherzigkeit zu richten. Doch die schwerste Tagesfrage geht voraus, in der sämtliche Entscheidungsfragen ihre Urbestimmung haben. Und alles forme sich in meiner Rückforderung schon am Anfang einer Tat. Das verlangt das Werk, soll es nicht Gewalt erleiden, bevor die Schöpfungsfreiheitsprobe zu anderen Gewalten führt. Also höre. Du hast die kommende Erlösungsfeier am Tag der Ruhe aufgezeigt, an dem du erst die offenbare Werkerwählung haben kannst. Wenn sich nun die Möglichkeit ergibt, dass Kinder bei der Freiheitsprobe nicht zum Gehorsam, sondern schwer zu Fall gelangen, später aber zufolge einschneidender Maßnahmen in freier Einsicht sich wieder unter das urewige Zepter meiner Machtherrlichkeit begeben wollen, was meine höchste Ehre wäre, weil ich aus der Machtfülle meines Urgeistes Sieger wurde und nicht durch willkürliche Lenkung, ist auch dann nach deiner Forderung die Krone zu versagen. Wie fände ohne Krönung solchen Teils die Erlösungsfeier statt? Gerade die Barmherzigkeit muss an erster Stelle heimholen und ins Lichtwerk wieder einreihen. Gerade das krönen, was sich dem Kronwerk zu entziehen suchte. Die Frage enthüllt meine Forderung, die schon einmal in mir, dem ganzen, euch noch immer unbekannten Ur, bei den urhaften Ausgleichskämpfen meiner Grundlebensstrahlen loderte. Ein Gutteil ist euch wohl offenbar geworden, sonst könnte zwischen Schöpfer und Geschöpf keine Austragung geschehen. Meine Forderung ist daher, von dir einzulösen, bevor noch eine Tatsache sie in Anspruch nimmt, wie ich deine Forderung im Vorhinein auch aufgenommen habe. Tat ich das, so ist eine Schuldbezahlung ganz gewiss. Deiner Forderung setze ich entgegen. Schutz jedem Kinde, das nach einem noch so tiefsten Freiheitsfall sich nach meinem Lichte wieder sehnt. Schutz jedem bewusst liebenden Kind. Das ist meine Forderung, die ich an die Träger meiner Grundlebensstrahlen stelle und deren erstes soll von dir, Fackel der Barmherzigkeit, aufzubringen ist. Ich verlasse mit den ersten den Sonnenraum der Liebe, weil du vollste Ruhe brauchst, um zur Klarheit durchzudringen. Der König übertrug seinem Fürsten eine letztwillige Entscheidung. Wird es ihm gelingen, beide Forderungen auszugleichen? Nie ist mit Menschenworten das Bild zu beschreiben, mit welcher Macht der Fürst zu kämpfen hat, auch nicht die ungeheure Strahlung, die Ur von fernher um das Sonnenland der Liebe webt. Im Feuer zeigen sich der einstige Urkampf, der kommende Fallkampf, der Erlösungs- und der Jubelkampf. Vier Kämpfe, ein Symbol urheiliger Wesenheit. Als Ur wieder den Stuhl der Liebe eingenommen hat, verneigen sich Gabriel und Pura. Des Fürsten Auge sucht und findet in allen Kinderaugen schon geheim die Bestätigung seiner Resolution. Dann messen sich Urs heiliger Blick und der seine wie zwei, die gegeneinander grundverschiedene, aber vollständig gleichwertige Forderungen aufzustellen haben, auf deren Einhaltung ein jeder Obacht geben muss. Allerhabener, höchster aller Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, du wirst meine und ich werde deine Forderung erfüllen. Mein Entschluss bleibt bestehen, weil deine Heiligkeit durch die Krone und diese durch die Unantastbarkeit deiner Heiligkeit zu schützen sind. Nie erhalten Kinder aus dem Fall, die in bitterer Erkenntnis nach Verlorenem greifen möchten, einen Kronanteil. Denn du, o Ur, würdest dadurch nie gekrönt. Da läge nichts anderes vor, als wieder in die alte Herrschaft zu gelangen. Bei solcher Wiedereinreihung ins Licht gingen unser beider Forderungen niemals auf. Ich will laut deiner Forderung alle Kinder schützen, was der Vorenthalt der Krone auch bezweckt. Wer denn aber Hingestürzte ihr verspielt erkennen, sich einem unausbleiblichen Gericht demütig unterordnen, ziehen sie selbst die Konsequenz des Besiegten, so wird diesen in reuevoller Demut nicht einmal der Gedanke kommen, dich um Rückgabe des verschleuderten Erbanteils zu bitten. Siehe, Ur, solchen Kindern ist zu helfen, und ihnen stünde eine Krönung zu. Sie gilt dann als ein Überstrahl der Herrlichkeit. In Klammer mit Vorbehalt Lukas 15,7. Wie könnte jedoch solche hehre Strahlung offenkundig werden? Fiele auch ein Kronanteil den andern zu, deren Umkehr sich zumeist auf den Gedanken stützt, ihr Erbgut wieder in Besitz zu nehmen? Das wäre keine Demut, sondern Hochmut, gegen den ich unser Licht samt den Gefallenen verteidige. Die Stadt des verlorenen Paradieses, das gerechte Gericht erwarten. Ist das aus Bedingungen geschehen, krönt sich das Werk durch sich selbst. Dann übergeben deine Ersten dir den Fall, o Ur, denn du sollst nebst der Schöpfer auch die Schöpfungskrone tragen. Doch jedes Kind ist in einer etwaigen Demutsumkehr lang zu prüfen, ob es in seiner Reue auch verbleibt. Aus Barmherzigkeit setze ich dann solche Kinder wieder ein, denn bleibende Demut bewirkt auch einen bleibenden Sieg. Licht für Licht, aber Finsternis gegen Finsternis. Wenn ein in der Freiheitsprobe gefallenes Kind in einer großen Demutsprobe nachholt, was es zuvor versäumte, so wird diese Demut eine wahrhaft gerechte sein, ohne dass das Kind es selber merkt. So lautet die Bedingung, die ich in die Schöpfungswaage lege. Sie darf durch keinen freien Willen oder Zwang beeinflusst werden. Kann das gesamte Werk der Tat im Ablauf der Bedingung beide Forderungen gleichrangig annehmen, ist jedes Kind zu schützen, selbst entgegen dem Heiligkeitswillen, durch den es gerade wieder geheiligt werden kann. Die Wiederheiligmachung eines Fallwerkes in höchster gegenseitiger Ergänzung ergibt die Schutzforderung für Krone und Kind. Ich sehe zwar noch im Dunkel einer heiligen Nacht eine hehre Auferstehung, die auch die Erlösungsfeier überstrahlt. Die heiligste Erlösung wird jene sein, wenn sich Ur von der sich selbst gegebenen Bedingung befreit. Aus seinem einstigen Uropfer ein Schöpfungsopfer auf sich zu nehmen. Würde die Freiheitsprobe ohne Ausnahme jedem Kind gelingen, so könnte Ur im hocherhabenen Machtamt offensichtlich walten. Er brauchte dann nichts zuzudecken, sondern seines Namens Herrlichkeit stünde hell am ganzen Himmelsfirmament. Das Opferziel erlöst die Gefallenen. Das Ziel der ausgelasteten Freiheitsprobe erlöst Ur. Hier die Probe der Freiheit, dort jene der Demut. Beide bringen die Erlösungsfeier dem siebenten Ruhetag. Und das Löseamt vom ewig heiligen Ur gehalten, schenkt allen Kindern eine vollste Schau der heiligen Urpersönlichkeit. Aber auf uns Erste kommt es an, wie sich der Liebetag entwickeln wird. Kein kommendes Kind löst das Schöpfungsopfer in voller Schwere aus. Das sage ich im Liebehaus vor Ur, Sadhana, den Fürsten und den unbestechlichen Zeugen, Lamm und Taube. In feierlicher Stille wird erwogen, ob auch dann Erlösung nötig ist, so es eines Opfers nicht bedarf. Ist Ur als erlöst anzusehen, wenn das Kreuz ein Lichtsymbol der Liebe bleibt? Ein heiliges Geheimnis. Ur spricht, der Tagesstunde angepasst, darüber folgendes: Meine Sadhana, meine Engelsfürsten, die Barmherzigkeit hob ein zweites Geheimnis aus meiner Tiefe. Die Lichterkenntnis fehlt euch noch dazu, und diese will ich zum Problem der Urerlösung geben, wenn die Freiheitsprobe im Rahmen des Bedingungs- und des Freiwillegesetzes ihr heiliges Haben erlangt. Ihr fragt, muss denn urerlöst werden? Mit was, wodurch, warum? Nicht der volle Weitblick steht euch frei. Er führte ernstlich auch zum großen Teil in meine Urvergangenheit statt in die Zukunft eures Werdens. Ihr fragt ferner, ob ich Erlösung brauche. Erreichte ohne Opfer das Werk sein Ziel. Ich gebe dazu eine Anleitung, die euch die Richtung eurer Arbeit zeigt. Ja, auch mir muss eine Erlösung gelten, wie ich solche für das Werk bereitete. Hier zeigt sich der oberste, höchst gewölbte Teil des Spannungsbogens, der die Fundamentsträger ausgleicht und verbindet. Könnt ihr euch mit den Problemen dahingehend auseinandersetzen, dass meine Selbsterlösung eine Schöpfungsnotwendigkeit ist, so habt ihr den Boden hoher Reife schon erlangt, dem ein Vollstrahl meines Lichtes zuzukommen hat. So wird dieses Tages sowie des Taturjahres Vollendung euer Eigentum. Damit sind die Forderungen von mir und Fürst Gabriel Pura fast erfüllt. Die Bedingung aber, die er an beide Forderungen stellt, gilt der dem Taturjahr zugebilligten Erfassung meiner Wesenheit und der unbedingten Zielsetzung mir und dem Werk und muss von beiden Partnern anerkannt und eingehalten werden. Also steht nun dies zu Recht. Jedes Kind, das Ursache eines Falles wird, untersteht hauptsächlich der Bedingung. Es hat als Entgelt unerfüllter Freiheitsprobe die Demutsprobe einzulösen. Es darf nur an Sühne denken und nicht an Rückkehr in seinen einstigen Hoheitsstand. Tut es das, so erreicht es den Vollgrad einer Demut. Und die Bedingung wird zum Ausgleichsfaktor, der die Krone solchen Kindern auch nicht vorenthält. Also ist ihnen Schutz und Krone zuzusichern. Dieser Art werden Kind und Werk geschützt und gekrönt. Und mir fällt dann die Schöpfungskrone, der Barmherzigkeit die Erlösungsfeier zu. Nun habe ich noch anderes zu künden. Merket auf. Ihr fühlt euch alle sehr bedrängt, die Freiheitsprobe zu bestehen, damit das Urjahr seinen Lichtfortgang behält. Euer Herz verlangt, Raum und Zeit mit dem auszustatten, was dem Tage zugetragen werden kann. Allein, noch fehlen manche Grundbegriffe. Ihr kennt zwar die Dimensionen, soweit ich sie erklärte, und wisst, dass die vierte als eigentlich unsichtbare ebenfalls Gestalt besitzt. Auch habt ihr das ursprünglich innere Leben sowie Potenz und Kraft des Äußeren erkannt. Vieles wurde des allgewaltigen Urziels wegen geformt. Was ihr wahrnehmt, ist meine unsichtbare Kraftpersönlichkeit, die sich in einem Sicht und fühlbar gewordenen offenbart. Sichtbar ist somit der Stoff mit der ihm inkarnierten Kraft, die sich eines Teils durch den Stoff entäußert, andern Teils ihn aber zu der vorgesehenen Vollendung treibt. Das ist die leichte Darstellung meines Ur-Ichs. Doch würdet ihr nur mit dieser Erkenntnis tätig sein, so erlangte das Taturjahr schwerlich je sein Ziel. Zunächst gehört ein drittes noch dazu, das den Weg zum Hochziel wesentlich verbessert. Es ist jenes Empfindungsvermögen, das mit mir die innere Verbindung zeugt und dessen Ausdrucksfähigkeit in euren Herzen ruht. Mit ihr kann bei rechter Vereinigung meine Stimme allezeit vernommen werden. Der Stoff ist euer geschöpflicher, die Kraft euer geistiger, die Empfindung euer seelischer Wesensteil. Demnach geht ein viertes ab, das dem Kind vergleichbar ist. Auch mein Ur-Ich besitzt der Entsprechung nach eine Ähnlichkeit, die ich zu meiner wie zu der Werke Offenbarung immer da benutze. Als Schöpfer schuf ich ein stoffliches Werk, dem ich als Priester die Kraft zur Erhaltung dienstbar machte. Stoff und Kraft hängen zu des Werkes Nutzen voneinander ab. Sollte dieser Nutzen offenkundig sein, musste ich die Empfindung zu einem dritten Lebensstrom formen, der mich unpersönlich und persönlich mit dem Werk verband. Hierbei enthüllt sich euch, wie ich mich einer Schaffung sichtbar mache und meinen Opferwillen für das Werk. Mittels der Empfindung baute ich die Möglichkeit einer Offenbarung und eines Opfers auf, auch für meine Wesenheiten. Sie eben, die Empfindung, die Stoff und Kraft durchblutet, leitet zum vierten Wesensteile hin. Das vierte, im Vollmaß keinem Einzeltag zu geben, ist das Allseiende meines Ur-Ichs gemäß meiner inneren wie auch einer sichtbaren Enthüllung. Zum Nutzen meiner Kinder bleibt davon so viel verhüllt, dass sie nichts am direkten Verkehr mit mir hindert. Stellte ich bei meinen Ausgleichskämpfen unter allen Eigenschaften ein gerechtes Gleichmaß her, so war notgedrungen auch für die konzentrierte Macht ein Gleichgewicht zu schaffen, und zwar sowohl für mich wie für das Werk. Um euch nicht durch diese Konzentrizität wieder in ein unpersönliches Gedankensein zu rücken, ordnete ich die wirkende Macht in meine Urvollkommenheit ein, deren einzelne segensreiche Ströme ich meinen Kindern zufließen lasse. Ich teilte meine Urmacht in 8 Hauptadern auf, in einen Urzyklus mit 8 Schöpfungsjahren, von denen je 4 ein Aus- und ein Einatmen bedeuten. Ein Atma. Ein ausgehendes und wieder rückkehrendes Werk. Doch meine Kinder, weil geschöpflicher Struktur, können ohne Beeinträchtigung ihrer Freiheit keine Hauptader in sich ausleben. Darum zerfällt eine jede in 12 Großwerke, die Monate, diese in je 4 Kleinwerke, die Wochen, und jede Woche in 7 Tage. Wolltet ihr, meine ersten Großgeister, die Fülle solchen Tages messen, da bedürfte es ganz spezieller Hilfe. Denn jeder Einzeltag birgt so viel Machtherrlichkeit in sich, die das gesamte Kindwerk ohne Segenshilfe nicht erfassen kann. dass aber alle Kinder Segensträger würden, habe ich jeden Tag in Stunden, Minuten und Sekunden unterteilt. Zwar ist jede Teilung erstling eine Grundordnungsfolge für Raum und Zeit. Doch geschieht es meiner Kinder wegen, damit sie sich mir nähern, mich schauen, mein Wort hören und bei mir bleiben können, alle Zeit. Eine Sekunde, voll wahr in sich aufgenommen, bringt unmittelbares Bewusstsein, das der Empfindung übergeordnet ist, ein Magnet und Motor zugleich, ein anziehender und ein antreibender Pol, je nachdem die Empfindung Stoff und Kraft durchdrängt. Auch da hat eine Abhängigkeitsfolge einzutreten. Aus Weisheit und Güte stellte ich das unmittelbare Bewusstsein der Empfindung bei und ist letztere ein Gradmesser des Ersteren. Ihr habt das undeutlich verspürt, weil der bisherige Verlauf das Deutliche noch nicht benötigte. Nun aber tretet ihr in die große Prüfzeit ein, und da ist eure Sehe mehr und mehr zu öffnen. Schon manchen Tag konntet ihr ja selber wandeln, währenddessen euch eure Empfindung leitete, die mein Unsichtbares bei euch sein ergab. Bei eurer Werkarbeit trat das unmittelbare Bewusstsein auf, ohne welches ihr nie hättet wirken können. Und mit diesem ist es möglich, in meine Innerheit zu gelangen. Die äußere Nähe dient als Mittel zum Zweck. Die innere ist die ausschlaggebende. Tretet ihr in dieser Weise mit mir in Verbindung, so ist das Verhältnis Vater-Kind schöpfungsgerecht hergestellt. Die vierte Folge vermittelt obendrein die Fähigkeit, die Empfindung zu kontrollieren und Stoff und Kraft auszugleichen. Letzteres hängt größtenteils von der Probe ab. Bringt diese die schöpferische Freiheit, so gestaltet die vom unmittelbaren Bewusstsein beeindruckte Empfindung Stoff und Kraft zu hoher Harmonie. Tritt hingegen ein Machtraub ein, so kommt es zu einer Kreuzform, bei der der Stoff über das Empfinden triumphiert, während sich die Kraft dem unmittelbaren Bewusstsein zugesellt. Dergestalt stehen sich zwei Kraftfelder gegenüber, die sich eher abstoßen als ergänzen.